SWR 2 Tandem.
Das Thema Ordnung begleitet unseren Autor Ralf Gerstenberg seit seiner frühen Jugend. Während bei ihm zu Hause die eisernen Ordnungsgrundsätze seines Vaters galten, lümmelten seine Klassenkameraden in ihren verwüsteten Kinderzimmern. Seit damals wundert er sich darüber, wie unterschiedlich Menschen mit dem Aufräumen umgehen. Und prompt wurden die Differenzen im Ordnungsempfinden auch ein Thema in seiner Ehe. Die Ordnung der Dinge. Vom täglichen Kampf um ein aufgeräumtes Leben.
I'll polish the leaves, make them green again, shake out the trees, change the scene again, spring cleaning, getting ready for love.
Unser Frühjahrsputz findet in diesem Jahr etwas später statt als normalerweise. Sofas werden abgerückt, um dahinter zu saugen, Fenster geputzt und vor allem Sachen werden aussortiert. Sachen, die sich in den 5 Jahren, in denen meine Frau, ich und unsere beiden Töchter hier wohnen, angesammelt haben. Die sich in Schränken stauen, in Regalen stapeln und den Keller unbegehbar machen. 3 blaue Müllsäcke stehen bereits vor der Tür. Bevor es dazu kam, gab es zwischen uns immer wieder Auseinandersetzungen darüber, wie wir es schaffen können, die Dinge um uns herum so zu ordnen, dass wir uns wohler fühlen und unseren Alltag besser in den Griff kriegen.
Vieles stört dich mehr, aber gleichzeitig, wenn ich dann eine bestimmte Ordnung etabliere, erkennst du die ja auch nicht an. Wenn ich jetzt bestimmte Fächer für bestimmte Dinge bereithalte, jetzt was weiß ich, in der Küche dann für irgendwelche Schüsseln oder Tupperware oder sonst was, sortiere ich alles rein und dann schmeißt du mir irgendwas da dazwischen, ja, und siehst gar nicht, was für eine Ordnung ich etabliert habe.
Das, was mich wirklich nervt, ist, wenn ich morgens was machen will und dann erst aufräumen muss, damit ich das machen kann, was ich eigentlich machen will, zum Beispiel einen Tee kochen.
Ja, ich denke auch eher, dass es nicht so ist, dass ich es nicht wegräume, sondern es ist eher so, dass ich es halt dann wegräume, wenn ich denke, es ist jetzt an der Zeit, das wegzuräumen. Ich muss jetzt nicht sofort die Kaffeetasse sofort, nachdem ich es getrunken habe, wegräumen. Sie darf auch noch mal 2 Stunden auf dem Schreibtisch stehen, zum Beispiel. Oder Klamotten oder Bücher oder so. Es darf ja auch mal ein bisschen was rumliegen. Das macht es ja auch gemütlich. Ja, wenn immer alles so 1:1 weggeräumt ist, klar gibt es da eine Ordnung, aber ich finde, es hat auch was Steriles.
Sweet bottom blue, down in lover's lane, turn on the brook, make it run again, spring cleaning, getting ready for love.
Selten fanden wir in solchen Gesprächen zu einer Einigung oder gar zu einer Strategie, wie wir die alltäglichen Herausforderungen im Kampf um ein aufgeräumtes Leben gemeinsam meistern können. Irgendwann wurde mir klar, dass das Ordnungsempfinden eine höchst individuelle Angelegenheit ist, die sehr viel mit Prägungen zu tun hat. Ob man etwas liegen lässt oder wegräumt, ist nicht unbedingt eine rationale Entscheidung, sondern hat vor allem damit zu tun, ob man es als störend empfindet oder nicht. Und das hängt nicht nur vom sozialen Umfeld ab, das in einer Partnerschaft in der Regel dasselbe ist, sondern auch davon, ob und wie man es gelernt hat, die Dinge in seinem Lebensraum zu ordnen und in Ordnung zu halten. Mein Vater war in dieser Beziehung streng und unerbittlich. Hatte ich etwas liegen gelassen, zeigte er mit dem Finger darauf und fragte, soll ich das wegräumen?
Ich sag mal, so wie wir aufgewachsen sind, das ist ja vielleicht dann auch das, wonach man sich dann vielleicht sehnt oder was man dann schön findet oder gemütlich, wo man sich dann wohlfühlt. Und wenn man halt in so einem ganz ordentlichen Raum aufgewachsen ist, wo alles an seinem Platz ist, das hat ja auch eine Harmonie und eine Klarheit, dass man sich dann da wohlfühlt. Und wenn man aber wo aufgewachsen ist, wo dann vielleicht auch mal was rumlag und ja, hier ein paar Bücher und da noch was lag dann noch irgendein Nippes oder so, dass man das dann halt als schön empfindet und das vielleicht dann irgendwo, jetzt nicht 1:1, aber vielleicht ein Stück weit reproduziert.
Hi, Matthias.
Du bist schon vor der Tür.
Ja.
Hallo, Ralf.
Grüß dich.
Mal reinspaziert.
Ah, danke.
Am Abend nach einem Gespräch mit meiner Frau über unser unterschiedliches Ordnungsempfinden treffe ich mich mit meinem Freund und Kollegen Matthias zum Schachspielen. Irgendwie schwirrt mir das Thema Ordnung noch im Kopf herum. Und so frage ich ziemlich unvermittelt.
Hast du gerade aufgeräumt hier?
Nö. Warum? Sieht ordentlich aus.
Ja, finde schon.
Nee, also
aber gemütlich irgendwie, also nicht jetzt zu ordentlich.
Ja, nee, du musst alles beiläufig bleiben. Also im Prinzip sieht es ja immer so aus. Nee, so ist es schon. Also, sonst wird wahnsinnig werden hier dran.
Matthias kocht einen Kaffee. Derweil betrachte ich seine Wohnung, die aus einem Zimmer mit angrenzender Küche, Flur und Bad besteht. Insgesamt 32 Quadratmeter, auf denen der Journalist seit der Trennung von seiner langjährigen Lebenspartnerin vor ein paar Jahren lebt und arbeitet. Ein Sofa steht in der Ecke auf der einen Seite des Wohnzimmers, das Bett diagonal gegenüber auf der anderen. Auf einem kleinen Schreibtisch befindet sich ein aufgeklapptes Notebook. Ein Bücherboard hängt an der Wand, in Regalen reihen sich CDs. Man fühlt sich nicht beengt, trotz des engen Raumes. Anders als bei uns scheint hier alles seinen Platz zu haben.
Manchmal hat die eine oder andere Sache keinen Platz, also Papier oder Bücher oder so ein Fahrradrücklicht, was dann irgendwie rumliegt. Und dann gibt es so Plätze, die sind noch frei. Da packt man das dann so irgendwie hin, provisorisch. Also so eine Art Müllhaufen. Und wenn einmal so ein Müllhaufen etabliert ist, dann wird der ganz schnell größer. Und dann wächst der und wächst. Und also ich habe da auch so eine Ecke, ja, das beunruhigt mich auch ein bisschen. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, da wird das dann schön ordentlich aufgeräumt.
Während wir die Schachfiguren aufstellen, erinnert sich Matthias an Konflikte in seiner früheren Beziehung und an seine Einfälle und Strategien, damit umzugehen.
Meine Frau schloss nie die Zahnpastatube, sodass ich morgens, der als erster ins Bad ging, immer diesen harten Knubbel auf der Zahnbürste hatte, weil das ja über Nacht dann irgendwie eintrocknet. Und ich habe so oft darum gebeten, diese Zahnpastatube doch bitte zuzumachen. Da führte kein Weg rein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, kannst dich nicht ständig darüber aufregen. Und ich habe dann immer, wenn wir eine neue Zahnpastatube gekauft haben, habe ich den Deckel einfach sofort weggeschmissen und die Zahnpastatube auch nicht mehr zugemacht, sodass dieses Problem aus der Welt war. Ich habe einfach, also Flucht nach vorne, selber auch nicht mehr zu. Und es hat mich dann auch nicht mehr gestört, wenn sie das dann auch nicht gemacht hat, weil sie es auch gar nicht mehr machen konnte.
Sinn für Humor und außergewöhnliche Maßnahmen halfen jedoch nur vorübergehend. Am Ende blieben viele Konflikte ungelöst.
Wir hatten so eine Art gemeinsames Zimmer. Und in diesem Zimmer standen etwa, also permanent, 10 Paar Schuhe von meiner Frau irgendwo herum. Wirklich schöne Schuhe. Und ich habe mal zu ihr gesagt, weißt du, Beate, kannst du nicht mal irgendwie das mit den Schuhen regeln, dass du die aufräumst oder so? Und da sagte sie, weißt du, es wird der Tag kommen, an dem du froh bist, wenn überhaupt nur ein paar Frauenschuhe in deiner Wohnung stehen. Naja, so ist es dann auch gekommen. Also so ein paar Frauenschuhe in meiner Wohnung würde ich nicht schlecht finden.
Mein eigenes ästhetisches Empfinden wird von einer Sehnsucht nach Klarheit und Schönheit, Behaglichkeit und Funktionalität bestimmt. Da ich vorwiegend zu Hause arbeite, ist ein kreatives Chaos aber oft nicht zu vermeiden. Nach einer abgeschlossenen Arbeit empfinde ich das Aufräumen des Schreibtischs wie eine Befreiung. Die Unordnung wird beseitigt und es entsteht Platz für etwas Neues, äußerlich und vor allem innerlich. Mein Kopf wird frei. Doch über den Rest der Wohnung habe ich keine Hoheit. Auf 120 Quadratmetern hinterlassen 4 Personen ein Durcheinander, das sich täglich vergrößert. Krimskramskisten quellen über, Zeitschriften, Spielzeuge, Bastelobjekte stauen sich auf Ablagen und Flächen. Kleidungsstücke bilden auf dem Weg vom Wäschetrockner in den Kleiderschrank textile Wanderdünen. Das Aufräumen erscheint im aufreibenden Familienalltag oft als das, was am längsten warten kann. Auf der Suche nach einer Lösung stoße ich in der Ratgeber-Ecke einer Buchhandlung auf einschlägige Lebenshilfeliteratur. Einfacher und glücklicher Leben soll man nach der Lektüre von Werner Ticki Küstenmachers und Lothar J. Seiwerts Bestseller Simplify Your Life. Eine gewisse Grundunordnung sei ganz normal, heißt es darin. Deshalb müsse man gegenüber den Chaosdrachen nicht kapitulieren. Die Autoren raten zu Gelassenheit und vor allem dazu, sich von überflüssigen Dingen zu trennen.
Befreien Sie sich von Ballast, denn fliegen können Sie nur mit leichtem Gepäck. Unnütze Dinge in Wohnung und Büro belasten die Seele mehr, als viele ahnen. Ihr Bewusstsein hat gelernt, über ungeordnete Regale oder mit alten Sachen vollgestopfte Zimmer hinwegzusehen. Ihr Unterbewusstsein aber ist damit überfordert und belastet. Frei ist es erst, wenn das Zeug aus dem Haus ist.
Die Japanerin Marie Kondo schlägt mit ihrem Buch Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert, in eine ähnliche Kerbe. Wie Reizüberflutung durch Werbung würden zu viele Dinge unsere Energien blockieren, schreibt sie und kommt zum zentralen Baustein ihrer Aufräummethode.
Jedes Ding wird einzeln in die Hand genommen. Was Erfüllung bringt und uns glücklich macht, behalten wir. Was keine Erfüllung bringt, werfen wir weg. Wenn man sich intensiv mit den einzelnen Dingen beschäftigt und seinen Empfindungen nachgeht, ob sie einen glücklich machen, dann ist es fast so, als ob zwischen den Dingen und einem selber ein leiser Dialog entstehen würde. Deshalb sollten Sie beim Ausmisten und Aussortieren für eine ruhige Atmosphäre sorgen. Am besten, Sie machen auch keine Musik an. Gelegentlich hört man den Aufräumtipp: Drehen Sie das Radio voll auf und werfen Sie die Dinge leichten Herzens weg. Davon rate ich dringend ab, weil dadurch das einmalige Gespräch des Herzens mit den Dingen gestört wird. Wenn Sie zur Entspannung doch etwas hören möchten, dann empfehle ich Naturklänge, ohne Text und ohne festgelegte Melodie.
Das Gespräch des Herzens mit den Dingen. Ich befürchte, das könnte bei einem esoterischen Inhalten gegenüber eher skeptisch eingestellten Menschen wie mir ein etwas zäher Dialog werden. Meine Frau kann den Simplify Your Life-Empfehlungen von Küstenmacher und Seiwert etwas abgewinnen. Ich verstehe. Eine Vereinfachung unseres Lebens, die könnte uns wirklich gut tun.
Gerade wenn man jetzt Kinder hat, dann hat man ja auch nicht die Zeit, dann irgendwelche Selbsterfahrungsseminare oder Work-Life-Balance, Workshops tagelang, wochenlang zu machen, um mal wieder zu gucken, was ist eigentlich bei mir los. Und das sind einfach kleine Lichter, die man so auf sein Leben werfen kann und mal gucken kann, wie ist denn da so die Ordnung bei mir. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und ich habe mir vorgenommen, ich würde es auf jeden Fall versuchen, ganz zu lesen oder immer mal wieder hier zu blättern und mal da zu blättern.
Das kann allerdings dauern. Auf der Suche nach einer schnelleren Lösung stoße ich im Internet auf die Website von Rita Schilke, die als Aufräumcoach arbeitet und Ordnung mit System zu schaffen verspricht. Schnell, diskret und seriös. Ich rufe an und wir machen einen Termin. Meine Frau ist ein bisschen skeptisch.
Ja, ich probiere alles aus. Guck ich mir an, aber Herrgott, ob die jetzt irgendwas uns sagen kann, was wir jetzt nicht zumindest theoretisch wissen, weiß ich nicht.
Ja, aber dann gucken wir uns mal um. Ja? Mhm.
Rita Schilke ist eine freundlich resolute Frau um die 50. Bei dem Rundgang durch unsere Wohnung trägt sie ihre Arbeitskleidung. Ein schwarzes Poloshirt mit der orangenen Aufschrift Aufräumcoach.
Na ja, da sieht man so ein paar kleine Ecken, wo man so ein bisschen, ne, was machen könnte. Mhm.
Nach der Inspektion unseres gemeinsamen Bücherregals und einer Glasvitrine, in der sich CDs stapeln, rät Rita Schilke, ganz im Sinne der einschlägigen Ratgeberliteratur, zum konsequenten Aussortieren.
Der Wille ist entscheidend, dass man es wirklich angeht. Dann muss man sich einen Termin machen. Zum Beispiel jeden Mittwoch oder alle 14 Tage. Man muss es ja auch nicht übertreiben. 14 Uhr aufräumen. Und das als Termin wirklich so ansehen, wie ein Zahnarzttermin, like, immer wieder. Da geht man auch hin, wenn man den eh mal hat. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Also nicht gleich den ganzen Keller aufräumen. Weil dann ist man irgendwann K.O. und das war alles zu stressig und dann fängt man erst ja nicht wieder an. Kleine Ziele setzen und sich dafür dann belohnen. Super. Und dann nächsten Mittwoch wieder. Und wenn sie da dranbleiben, dann ist es doch erledigt irgendwann. Und dann freuen sie sich. Und dann geht's weiter. Dann spürt man auch dieses schöne Gefühl. Es ist eine Befreiung und jeder weiß es. Mal hier sieht es toll aus, das ist eine Ästhetik, man fühlt sich wohl. Und dieses Gefühl immer wieder nachspüren Und dranbleiben natürlich.
Rita Schilke, die damals in der Hauskrankenpflege beschäftigt war, stürzte sich in das berufliche Abenteuer. Für 45 Euro pro Stunde berät sie seitdem Menschen, die ohne fremde Hilfe im Chaos versinken würden. Und davon gibt es offenbar gar nicht so wenige.
Viele, die beruflich sehr eingebunden sind, also das sind wirklich meine Hauptkunden, die einfach wenig Zeit haben. Und natürlich häuft sich denn ganz viel und dann sind sie irgendwann damit überfordert und dann rufen sie mich an. Es war ein junger Mann, 30, schätze ich mal, war er. Und der hat irgendwie von sich auch behauptet, er ist Messi. Er glaubt, ein Messi zu sein. Und dann bin ich zu dem jungen Mann gekommen und dann, ja, da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, Tür auf, alles durcheinander. Es hat sich aber herausgestellt, er war kein Messi. Er war wirklich ein junger Mann, der das nie gelernt hat. Seine Mutter ist früh gestorben und er war mit allem überfordert. Ich musste ihm wirklich zeigen, wie legt man Wäsche zusammen. Mit dem habe ich die ganze Wohnung gemacht und der war total dankbar und irgendwie hatte ich schon so ein Gefühl, als wenn ich seine Mutter war, ihn alle zu zeigen. Aber es hat Spaß gemacht, weil der hat das wirklich angenommen und der wollte das auch lernen. Ja? Und das hat mich sehr berührt.
Im Gegensatz zu Rita Schilkes Klienten wissen wir durchaus, wie Aufräumen geht. Nur hängt das Herz meiner Frau an sehr vielen Dingen. Manches scheint für sie materialisierte Erinnerung zu sein. Etwas zum Festhalten im Vergehen der Zeit. Doch der Aufräumcoach versucht ihr diesen Zahn zu ziehen.
Ja. Und hier mal den Schreibtisch. Ja. Alles schön voll? Viel zu viel. Alles Papiere, also... Dann kommen die ganzen Kindersachen. Die haben eigentlich ja nicht auf den Schreibtisch zu suchen. Toll. Klar, die Kinder basteln was, man freut sich. Vollkommen in Ordnung. Aber man muss es nicht jetzt 3 Wochen aufheben. Weil das nächste Bild kommt morgen schon wieder.
Ist so. Ich habe ja schon Ordner angelegt. Für jedes Kind einen Ordner, wo dann immer die Bilder reinkommen. So. Mhm. Wenn ich dann schaffe, die einzusortieren.
Okay, warum machen Sie denn das?
Ja, finde ich schön. Kann man ihnen dann auch später zeigen, was sie Schönes gemalt haben. Also 2, 3, 4, 5, 6
Wochen. Ganz genau. Das ist der Grund, warum sie das alle machen. Ich hab's auch. Die Sache ist die, wo sie noch so klein sind. Dann glaubt man, alles aufheben zu müssen, weil das ist so toll und das muss sie später mal sehen. Und das ist Quatsch. Wenn das Kind erwachsen ist, dann guckt die da immer rum und sagt, oh ja, toll. Da reichen aber 5 Bilder. Man muss nicht so viel aufheben. Immer wieder das mal durchdenken. Wozu? Warum hebe ich die Sachen auf?
Die Wegwerffreude von Rita Schilke scheint es meiner Frau leichter gemacht zu haben, sich von Dingen zu trennen. Seit dem Besuch der Aufräumhelferin ist ihr Papierkorb zentraler positioniert und öfter gefüllt. In der Kammer steht ein Karton mit Dingen, die ins Sozialkaufhaus gebracht werden sollen. Und wir haben uns auf einen Termin für einen gemeinsamen Frühjahrsputz einigen können.
Einfach dieses Reduzieren, das finde ich gut. Also möglichst wenig überhaupt zu haben oder möglichst wenig zu behalten. Also so als Ordnungsprinzip. Dass man nicht irgendwie 1000 Sachen hat und sich überlegt, wo packe ich die jetzt alle hin, sondern halt freudig dabei ist, sich auch Dinge zu entledigen. Das fand ich so den größten Aha-Moment. Also ich habe danach erstmal ein paar Sachen weggeschmissen.
Ja, was denn?
Ja, was weiß ich, Sachen auf meinem Schreibtisch, Papiere oder irgendwelche
Kinderzeichnungen.
Erinnerungen. Eine Kinderzeichnung, naja, die habe ich, naja, ein paar mehr habe ich schon aussortiert, aber ich habe trotzdem noch einen Stapel in der, aber immerhin alle schon mal in einer großen Kiste und 2 Ordnern, naja, aber schon ein bisschen reduziert auf jeden Fall.
Alles auf bestem Wege, könnte man meinen. Ganz nach dem Motto, je weniger Dinge wir haben, desto weniger müssen wir aufräumen. Wären da nicht noch immer die kleinen Hakeleien wegen stehengelassener Kaffeetassen und nicht beachteter Ordnung in Regalen? Alltägliche Konflikte, die vor allem auf einem beruhen, einem unterschiedlichen Ordnungsempfinden. Wie kann man damit in einer Partnerschaft umgehen? Wie kann man es vermeiden, immer wieder wegen solcher Kleinigkeiten aneinander zu geraten?
Mit dem Konflikt würde ich zuerst immer so umgehen, dass ich mir klar mache, was ist mein Bedürfnis, was ist mein Teil, was bringe ich für Erwartungen und für Bedürfnisse mit ein und welche hat mein Partner?
Per Wollsiefer ist als Heilpraktiker für Psychotherapie Spezialist für alltägliche Konflikte in Partnerschaften. Er empfiehlt, Ich-Botschaften zu formulieren, anstatt den Partner mit Vorwürfen zu bombardieren.
Tiefer zu beschreiben, wie es mir geht, wenn es nicht so ist, wie ich es gerne habe. Also was macht die Unordnung mit mir? Welche Gefühle löst die aus? Wie bedrängt sie mich? Also wirklich Auskunft darüber zu geben, was sie innerlich mit mir macht. Und denn darüber ist es leichter möglich, ins Mitgefühl zu kommen. Und das stärkere Mitgefühl macht es dann wiederum möglich, dass man sich in irgendeiner Weise besser einigen kann auf einen gemeinsamen Nenner.
Ich erzähle, dass ich mich mit der Rolle des Ordnungshüters nicht identifizieren kann und ärgerlich werde. Nicht nur über die stehengelassene Kaffeetasse, sondern auch über mich. Darüber, dass ich eine bestimmte Ordnung einfordere, wie früher mein Vater. Ich empfinde mich dabei selbst als kleinlich. Die Wut, die ich spüre, ist auch eine Wut darüber, nicht gelassen bleiben zu können.
Genau. Naja, es ist ein Ventil, was zwar für den Notfall ein bisschen Erleichterung schafft, aber wenn man dann sich neben sich stellt, auch muss man auch Kopfschütteln feststellen, wo bin ich da hingeraten? Ja? Und man erinnert sich natürlich, dass es mal Zeiten gab, wo es anders war. Also wo genau das alles die Quelle von Anziehung und Ergänzung, man hat sich über die Eigenheiten des anderen gefreut oder man konnte es lieben und irgendwann wird es dann eben zum Stein des Anstoßes.
Und hat sich vielleicht auch was im Rollenverhalten zwischen Männern und Frauen geändert in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so? Weil früher war es ja oft so, dass der Mann eigentlich derjenige war, der seine Socken liegen lassen hat und die Frau hat sauber gemacht und war dafür zuständig, dass es in der Wohnung ordentlich und klar und sauber aussah.
Ja.
Und mittlerweile sehe ich so, dass immer öfter dieses Ordnungsbedürfnis von Männern ausgeht. Ja, also das beobachte ich ganz toll.
Also ich stelle das an mir selber auch fest, dass ich in bestimmter Hinsicht, nicht in jeder Hinsicht, aber in bestimmter Hinsicht penibler werde. Auch penibler als meine Partnerin in bestimmten Vorstellungen. Ja, so in Kleinigkeiten oft. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass eben die Frauen meistens auch sehr engagiert und aktiv sind in ihrem Beruf. Also auch da sich die Rollenmodelle verschieben und deshalb quasi die Hausfrau in ihnen ist man nicht mehr so viel Platz oder nicht mehr so viel Bedarf auch hat, sich zu entfalten und darüber Bestätigung zu holen. Aber vielleicht auch sowas ist wie eine innere Rebellion gegen diese Muster. Dieser starke Bedarf, sich über einen ordentlichen, sauberen Haushalt zu definieren, hat natürlich heutzutage viel weniger Relevanz als noch vor 50 Jahren. Frauen in der Regel zu Hause geblieben sind. Und naja, und dass dann der Mann einspringt an der Stelle und also das sieht man ja auch oft in Beziehungen, dass also dieses Rollenverhalten, sobald der eine es nicht mehr zeigt, von dem anderen übernommen wird.
Es ist, wie es ist, steht auf einem Zettel an der Wand im Praxiszimmer des Therapeuten. Vielleicht ist es das. Den anderen so sein lassen zu können, wie er ist. Nicht zu erwarten, dass er die gleichen Werte und Empfindungen hat wie man selbst. Lernen, großzügig zu sein.
I'll polish the leaves, make them green again, shake out the trees, change the scene again, spring cleaning, getting ready for love.
Was machen wir mit?
Stell's mal darüber an. Okay.
Ausmisten und aufräumen bei 24 Grad im Schatten. Bücher, die nicht mehr gelesen werden, weg damit. Das Aquarium, das seit Jahren im Keller steht, die verstaubte Spielzeugeisenbahn, die vielen nicht mehr gehörten CDs, weg, weg, weg. Wer hätte gedacht, dass das Spaß machen kann? Danach geht's zum Italiener um die Ecke, den wir schon eine ganze Weile mal ausprobieren wollten. Belohnen ist wichtig, haben wir gelernt. Und vielleicht sogar noch ins Kino, was wir schon seit Monaten nicht geschafft haben. Oder waren es Jahre? Aufräumen kann in vielerlei Hinsicht das Leben verändern.
Die Ordnung der Dinge. Vom täglichen Kampf um ein aufgeräumtes Leben. Eine Produktion von Ralf Gerstenberg aus dem Jahr 2015.